Und ich bin Ann und wir freuen uns total, dass ihr da seid und möchten euch vor dem Vortrag noch ein bisschen was zu uns erzählen.
Genau, wir sind Hochschul SMD Bielefeld, Studentenmission in Deutschland heißt es, Orts Bielefeld. Uns gibt es circa 70 Hochschulorten in ganz Deutschland. Wir sind eine überkonfessionelle Studentengruppe. Was uns gemeinsam verbindet, ist, dass wir alle Christen sind. Ich sage eigentlich immer, was uns eigentlich verbindet, ist unsere gemeinsame Liebe, auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen komisch klingt, unsere gemeinsame Liebe zu Jesus Christus. Wir kommen alle aus verschiedenen Fakultäten. Das Interessante ist übrigens, dass wir keinen einzigen Theologen unter uns haben. Naja, genau.
Ja, und wir veranstalten jetzt vom 4. bis zum 6. Mai Hochschultage. Das heißt, wir haben in der Unihalle einen Stand, jeden Tag von 10 bis 16 Uhr, wo man mit uns reden kann, wo man uns einfach ausquetschen kann zu bestimmten Themen. Und dann jeden Abend um 18.15 Uhr einen Vortrag hier in H4. Und das Thema heute ist Jesus, Geschichten oder Geschichte.
Ihr seht vor euch so Zettel. Dankeschön. Ein Orangen oder Grün, genau, und einen Weißen. Und wenn ihr während des Vortrags, wenn euch irgendetwas auffällt, irgendwas stört, ihr eine Frage habt, dann schreibt es bitte darauf, vor allem in Frageform, weil wir werden nach dem Vortrag diese Zettel einsammeln und danach wird unser Referent, den wir heute Abend eingeladen haben, wird die Fragen beantworten, soweit es zumindest in seiner Kraft und in seinem Wissensbereich liegt. Weiterhin könnt ihr auf diesen Zettel könnt ihr das dann schreiben, glaube ich, oder? Ja, gut. Und auf diesen Zettel könnt ihr generelle Kritik schreiben über SMD oder so und dann stehen nachher am Eingang, im Moment ist es noch Eingang, nachher wird es dann der Ausgang sein, praktisch, das ist verstehbar, werden dann so Boxen rumstehen, wo ihr die reinstellen, schreiben könnt. Ihr könnt ohne Namen, glaube ich. Ihr braucht den Namen nicht raufschreiben. Ne? Oder? Nee. genau. Matthias wird nachher Fragen beantworten. Möchtest du noch was sagen? Ja, dann mach das doch. Okay.
Ja, ich würde gerne unseren Referenten noch vorstellen. Das ist Matthias Clausen. Matthias selber kommt nicht aus Bielefeld, sondern aus Münster. Und er ist Theologe und sagt er selber von sich Christ aus Überzeugung. Und davon können wir uns jetzt alle überzeugen, wenn er jetzt gleich den Vortrag halten wird. Ich wünsche jedem sehr viel Spaß und viele neue Gedanken.
Jesus, Geschichten oder Geschichte? Fragezeichen. Also scharfen Beobachtern wird aufgefallen sein, dass am Ende von diesem Vortragstitel ein Fragezeichen steht. Und wer schon mal bei irgendeinem christlichen Vortrag gewesen ist, weiß normalerweise, was das zu bedeuten hat, wenn am Ende eines Vortragstitels ein Fragezeichen steht. Das ist bei christlichen Vorträgen ja relativ beliebt. Dieses Fragezeichen, damit wird zwar signalisiert, wir stellen eine Frage, wir stellen etwas zur Diskussion, aber eigentlich weiß ja jeder ganz genau, was rauskommen soll. Ich nenne das immer das christliche Suggestivfragezeichen. Das kennt ihr ganz bestimmt. Also zum Beispiel so ein Vortragstitel wie Die Bibel, heute noch aktuell? Fragezeichen. Oder Atheismus, Chance oder Irrweg? Fragezeichen. Also das ist das christliche Suggestivfragezeichen, bei dem jeder genau weiß, was rauskommt oder was rauskommen soll. Bei dem Thema Jesus Geschichten oder Geschichte? Fragezeichen ist es vielleicht ähnlich. Ich möchte aber mal eine Lanze dafür brechen, dass das tatsächlich eine echte Frage ist. Jesus Geschichten oder Geschichte? Fragezeichen. Das halte ich für eine echte Frage. Also vielleicht sind Leute hier, die sagen sich, warum eigentlich reden die Christen immer von Jesus? Warum ist Jesus überhaupt wichtig, wenn ich mal so banal fragen darf? Warum ist Jesus wichtig? Erstens. Und zweitens, wissen wir eigentlich überhaupt irgendetwas Genaues über Jesus? Was wissen wir überhaupt über den? Sind das nicht alles nur erfundene Geschichten oder gibt es da irgendeine historische Basis? Ich kann verstehen, wenn man diese Frage stellt. Gerade aus christlicher Sicht halte ich diese Frage für berechtigt, weil wir als Christen ja beanspruchen, dass unser Glaube kein Konstrukt ist. Also unser Glaube ist nicht etwas, was wir uns aus den Fingern saugen oder was wir einfach nur so als nebulöses Gefühl kennen, was wir irgendwann mal so uns zusammengereimt haben, sondern als Christen sind wir tatsächlich der Überzeugung, dass der Glaube basiert auf Ereignissen, die mal tatsächlich stattgefunden haben, in Raum und Zeit, auf tatsächlichen historischen Ereignissen. Also, es gibt eine historische Basis für den christlichen Glauben, natürlich keine Beweise, aber es gibt eine historische Grundlage für den christlichen Glauben. Es war eben nicht so, wie manchmal vermutet wird, dass irgendwann im 6. oder 7. Jahrhundert nach Christus sich ein paar Kirchenführer und Bischöfe zusammengesetzt haben und gesagt haben, okay, was kommt ins Glaubensbekenntnis? Wer ist für die Auferstehung? 4-3 bei 2 Enthaltungen, alles klar, Auferstehung kommt rein. Wer ist für die Jungfrauengeburt? Okay, müssen wir nochmal gucken. So war es nicht, ja, sondern es waren Ereignisse in Raum und Zeit, die den christlichen Glauben angestoßen haben. Deswegen bin ich als Christ davon überzeugt, dass der Glaube für denkerische Anfragen offen ist. Also, dass es okay ist, sich Gedanken zu machen und sich zu fragen, ist das Ganze denn denkbar? Ist es denkmöglich? Das ist gerade aus christlicher Sicht sehr erwünscht. Deswegen heißen diese Hochschultage auch Denken, Glauben, Erleben, weil das Denken dazugehört. Und nun weiß ich, dass in christlichen Kreisen manchmal der Eindruck erweckt wird, das Gegenteil sei der Fall. Also manchmal wird der Eindruck erweckt, als müsste man so seinen Verstand ein bisschen auf Standby fahren, wenn man sich mit dem christlichen Glauben beschäftigt und möglichst nicht nachdenken oder bestimmte Fragen nicht stellen. Das ist so wie in der berüchtigten Bibelstunde, von der ihr vielleicht schon mal gehört habt, die berüchtigte Bibelstunde, wo ein Pastor einen Text aus dem Alten Testament auslegt und er liest vor und Eva war, und dann blättert er weiter, 300 Ellen lang, 50 Ellen breit und 50 Ellen hoch. Und von innen und außen war sie ganz mit Pech verpicht. Also, er hat aus der Geschichte von Adam und Eva vorgelesen, dann hat er weitergeblättert und nicht gemerkt, dass er in der Geschichte von der Arche Noah gelandet ist. Und jetzt versucht er verzweifelt, diesen Text auszulegen und sagt, okay, also, dass Eva 300 Ellen lang, 50 Ellen hoch, 50 Ellen breit war, das können wir uns durchaus vorstellen, denn sie war immerhin die Mutter des Menschengeschlechtes. Aber dass Eva von innen und außen ganz mit Pech verpicht war, das können wir uns nicht vorstellen. Das müssen wir einfach glauben. Ja. Also vielleicht habt ihr das schon mal so erlebt, dass dieser Eindruck erweckt wird, dass man bestimmte Fragen besser nicht stellt. Ich bin der Ansicht, das Gegenteil ist der Fall. Also stellt eure Fragen. Das kostet allerdings Zeit. Es kostet Zeit, sich wirklich auf intellektuell redliche Weise mit dem christlichen Glauben auseinanderzusetzen. Deswegen möchte ich am Anfang dieses Abends und am Anfang dieser Vortragsreihe eine etwas dreiste Einladung aussprechen. Und diese Einladung lautet, kommt morgen und übermorgen wieder. Gesundheit. Kommt morgen und übermorgen wieder. Zu viele Missverständnisse und Vorurteile über den christlichen Glauben rühren daher, dass man nur so eine Teilwahrheit, so einen Ausschnitt der Wahrheit gehört hat. Und dann denkt man irgendwie, man hat es im Griff und kann dann sich eine Meinung darüber bilden. Aber wenn wir an der Uni, an der Hochschule sind, wissen wir ja, dass bei wirklichen wichtigen Themen ein bisschen mehr intellektuelle Energie gefordert ist. Dass man sich ein bisschen mehr damit beschäftigen muss, damit man das ganze Bild bekommt. Und deswegen, ich weiß, dass ihr alle viele Termine habt, morgen und übermorgen viele andere Möglichkeiten, tolle Sachen zu machen. Aber so eine Vortragsreihe, wo auf kompakte Weise so die Basics des christlichen Glaubens vorgestellt werden, die kommt so schnell nicht wieder. Deswegen bitte kommt morgen wieder, wenn es euch möglich ist. Also, kommt wieder, wenn es euch möglich ist und seid gerne skeptisch. Ich finde, wenn man die richtige Art von Skepsis hat, dann ist das durchaus eine Tugend. Ich halte Skepsis für eine Tugend. Also wenn ihr hier sitzt und skeptisch seid und euch fragt, was erzählt dieser Mensch da eigentlich, in gewisser Weise finde ich das gut. Ich halte das für eine Tugend, die wir Menschen haben, dass wir in der Lage sind, auf etwas, was uns gesagt wird, skeptisch zu reagieren. Skepsis ist die Fähigkeit, wenn mir jemand etwas erzählt, so einen Schritt zurückzutreten und zu sagen, kann ja sein, aber sag mir erstmal Gründe. Dann möchte ich mich weiter damit befassen. Das halte ich für eine positive Sache. Wenn ihr in dieser Weise skeptisch seid, das bin ich auch. Es gibt allerdings einen Unterschied zwischen echter Skepsis und dem, was ich mit einigen anderen Leuten gemeinsam professioneller Skepsis nenne. Ich weiß nicht, ob ihr professionelle Skepsis kennt. Professionelle Skepsis lässt sich auch durch Gegengründe nicht erweichen. Professionelle Skepsis ist zum Beispiel die Skepsis eines Menschen, von dem ich mal gehört habe, wie man so sagt, ich habe mal gehört, von einem Menschen, der war der festen Überzeugung, er sei tot. Das gehört jetzt mit zu dem Beispiel. Also er war der Überzeugung, er sei tot. Und viele Ärzte konnten ihm das nicht ausreden, bis er irgendwann zu einem Arzt kam, dem der Geduldsfaden riss, und der sagte zu ihm, also gut, Sie glauben, Sie sind tot. Ich lese Ihnen jetzt einen Satz aus einem medizinischen Lehrbuch vor und Sie sagen mir, ob Sie glauben, dass der Satz stimmt. Okay? Der Mann sagt, gut. Und der Arzt liest vor, tote Menschen bluten nicht. Glauben Sie, dass dieser Satz stimmt? Der Mann sagt, das steht in einem medizinischen Lehrbuch, das wird schon stimmen. Gut, sagt der Arzt, Ärmel hoch. Und der Mann krempelt die Ärmel hoch und der Arzt nimmt eine dicke Spritze und sticht dem Mann in den Unterarm, mehrmals. Und mehrere dicke Blutstropfen rollen ihm über den Unterarm und er ruft total begeistert aus, ein Wunder, tote Menschen bluten doch. Ja, also das ist professionelle Skepsis, die sich auch durch Gegengründe nicht erweichen lässt. Nochmal im Unterschied zu gesunder Skepsis, die auf Gründe hört. Deswegen fange ich mal ganz grundsätzlich an. Was wissen wir von Jesus? Wenn ich jetzt heute und an den nächsten Abenden über Jesus rede, was wissen wir eigentlich über Jesus? Jetzt möchte ich euch 4 Fakten zumuten. Ich weiß, wenn man zu viele Fakten hintereinander jemandem zumute, dann senkt sich so langsam der Blick und der Kopf sinkt so runter. Also deswegen werde ich versuchen, mich kurz zu fassen. Aber 4 Fakten möchte ich euch zumuten zu dem, was wir historisch über Jesus wissen. Erstens, Jesus hat gelebt. Das klingt jetzt sehr banal, aber es gibt ja immer noch Leute, die das bezweifeln. Es gibt allerdings keinen ernstzunehmenden Historiker, der das bezweifelt. Und zwar, da muss man gar nicht fromm für sein, da muss man nur ein normaler Historiker für sein, um das anzuerkennen. Wir haben das Neue Testament, das ist eine Sammlung von Schriften aus der Antike, aus dem 1. Jahrhundert. Mehrere Schriften, die zum Teil unabhängig voneinander entstanden sind, das alleine würde schon reichen, um sicher zu sein, dass Jesus existiert hat. Die berufen sich alle auf seine Existenz, reden von ihm nicht wie von einer Märchenfigur, sondern von einer realen Person. Es gibt aber nicht nur das Neue Testament, das würde ja schon reichen. Es gibt auch Erwähnungen der Person von Jesus bei einigen antiken Schriftstellern aus der griechisch-römisch-jüdischen Antike. Zum Beispiel bei dem römischen Historiker Sueton wird kurz Jesus und die Jesusbewegung erwähnt. Oder bei dem jüdisch-römischen Schriftsteller Flavius Josephus. Der erwähnt Jesus auch ganz kurz. Das sind jeweils nur Fußnoten, ist klar, weil aus der Perspektive der römischen Geschichtsschreibung Jesus halt noch irgendein jüdischer Rabbi war, der irgendeine jüdische Splittergruppe begründet hat, aber er wird erwähnt. Also erstens, Jesus hat gelebt. Zweitens, der Text des Neuen Testamentes ist ausgesprochen gut überliefert. Also vielleicht wisst ihr, dass damals in der Antike Texte handschriftlich aufgeschrieben und auch handschriftlich vervielfältigt wurden. Und wenn man aus heutiger Sicht so einen antiken Text rekonstruieren möchte, dann braucht man Handschriften aus genau dieser Zeit, möglichst viele und auch Handschriften, die möglichst nah an der Entstehungszeit dran sind. Nun ist die Lage im Neuen Testament konkurrenzlos gut. Also die wichtigsten Zeugnisse aus der römischen und griechischen Geschichte, Platon oder Cäsar, da haben wir eine Handvoll von Handschriften, die zum Teil hunderte von Jahren nach den Ereignissen gefunden wurden erst, entstanden sind. Und trotzdem gehen wir schon davon aus, ungefähr zu wissen, was in diesen alten Schriften stand. Im Neuen Testament haben wir 5.000 bis 6.000 Handschriften bzw. Handschriftenfragmente. Also das ganze Neue Testament, zum Teil auch nur Fragmente des Neuen Testaments, fast 6.000 Manuskripte oder Manuskriptschnipsel, die ziemlich nah an die Zeit des Neuen Testamentes heranreichen im Vergleich. Das älteste Fragment, das wir haben, ist ein Schnipsel aus dem Johannesevangelium und der ist wahrscheinlich so um das Jahr 125 entstanden. Das Johannesevangelium ist um 100 entstanden, wahrscheinlich spätestens. Also 25 Jahre danach haben wir den ersten Schnipsel und lustigerweise ist das gerade eine Stelle im Johannesevangelium Kapitel 18, wo der römische Statthalter Pilatus gerade zu Jesus sagt, was ist Wahrheit? Also ich bin ja überzeugt davon, dass Gott Humor hat, aber an der Stelle finde ich es besonders deutlich. Das ist der älteste Schnipsel des Neuen Testamentes, den wir kennen. Zweitens, der Text des Neuen Testamentes ist gut überliefert. Mit anderen Worten, wenn manchmal irgendwelche Leute erzählen, die Kirche oder der Vatikan hätte da im Mittelalter irgendetwas manipuliert und verändert, das ist einfach abwegig. Das kann ich leider nicht freundlicher sagen. Das stimmt nicht. Das wäre nicht möglich gewesen. Man kann den ursprünglichen Text des Neuen Testamentes relativ gut rekonstruieren. Dazu muss man gar nicht fromm sein. Man muss nur ein ganz normaler Historiker sein. Zweitens, der Text des Neuen Testamentes ist gut überliefert. Drittens, der Zeitraum zwischen den Ereignissen und der Abfassung dieser neutestamentlichen Texte, der ist relativ kurz. Also von Jesus gehen wir davon aus, dass er so um das Jahr 30 rum öffentlich gewirkt hat. Und die Evangelien, also die Lebensbeschreibungen von Jesus, die im Neuen Testament enthalten sind, die sind wahrscheinlich zwischen den Jahren 70 und 100 nach Christus entstanden. Manche Leute begründen sogar, dass sie noch früher entstanden sein können, also zwischen 40 und 70 Jahren nach den Ereignissen. Das ist wieder im antiken Vergleich ein sehr, sehr kurzer Zeitraum. Bei anderen antiken Geschichtszeugnissen ist der Zeitraum viel länger. Also in einer solchen Zeit können sich natürlich Akzente und Erinnerungen verschieben, aber man kann nicht einfach eine Person frei dazu erfinden. Das würde nicht funktionieren. Noch besser ist die ganze Sache bei den Briefen. Im Neuen Testament sind ja auch Briefe der urchristlichen Missionare und Theologen an ihre neu gegründeten Gemeinden enthalten, zum Beispiel die Briefe von Paulus. Und die sind in den 50er Jahren entstanden, also rund 20 Jahre nach den Ereignissen. Und da kann man nicht auch irgendwas dazu erfinden, sondern da besteht Grund dafür, das erstmal als verlässlich anzuerkennen. Drittens, der Zeitraum zwischen den Ereignissen und der Abfassung der Texte ist kurz. Viertens, und zunächst mal letztens, die mündliche Überlieferung zur damaligen Zeit war eine sehr zuverlässige Sache. Das mag euch überraschen. Aber wir müssen uns klar machen, dass wir heutzutage in einer medialen Kultur leben, wo wir gewohnt sind, alles abzuspeichern und wo wir uns kaum noch irgendwas auswendig merken können. Aber noch zu Anfang des 20. Jahrhunderts konnten sich Schüler viel längere Gedichte merken, als wir heute das können. Ich komme mir gerade ein bisschen lehrerhaft vor, aber das habe ich gelesen. Ja? Das liegt daran, dass wir heute gewohnt sind, alles sofort abzuspeichern oder auszudrucken oder so. Damals war das eine Kunst. Die jüdischen Rabbiner haben ihre Lehrsätze so formuliert, dass man sie sich gut merken und weitergeben konnte. Und Jesus hat das auch gemacht. Das kann man in den Evangelien nachvollziehen. Also die mündliche Überlieferung, die diese 20, 30, 40 Jahre überbrückte, die war sehr zuverlässig. Schön und gut, sagt ihr euch jetzt vielleicht. Also haben wir Grund zu der Annahme, dass das Neue Testament uns zuverlässige Auskunft über das Leben von Jesus gibt. Relativ zuverlässige Auskunft. Das freut mich sehr und jetzt gehe ich nach Hause. Nein, das an sich wäre natürlich noch nicht besonders spannend. Das wäre nur eine zusätzliche Information, aber das ist natürlich nicht das Entscheidende. Warum ist das eigentlich wichtig, das mit Jesus? Warum ist es wichtig, dass wir im Neuen Testament zuverlässige Auskunft über Jesus erfahren? Warum ist Jesus wichtig? Ich nenne mal ein paar Gründe, warum ich Jesus für wichtig halte. Und die Gründe werden immer wichtiger. Und der letzte ist entscheidend. Also, der erste Grund. Wenn wir uns Jesus angucken, so wie er im Neuen Testament geschildert wird, dann haben wir eine Person vor uns, die ungeheuer faszinierend gewesen sein muss. Das ist der erste Grund. Jesus fasziniert. Der muss eine ungeheure Ausstrahlung auf seine Umwelt gehabt haben. Das können wir im Neuen Testament noch nachvollziehen, dass Leute von ihm geredet haben, in seine Nähe kommen wollten, etwas von ihm mitbekommen wollten. Das kann man bis heute spüren, diese Ausstrahlung. Zum Beispiel war es so, als er relativ am Anfang seines öffentlichen Wirkens in die Synagoge, in den Synagogengottesdienst seiner Heimatstadt, seines Heimatortes kam, da war das so. In so einem Synagogengottesdienst war es üblich, dass man einen Text aus der hebräischen Bibel, also dem Alten Testament, vorliest. Und Jesus macht genau das. Er lässt sich die Schriftrolle eines prophetischen Textes aus dem Alten Testament geben und fängt an vorzulesen. Und in dem Moment, wo er liest, merken die Leute, das ist gar nicht nur eine gottesdienstliche Lesung, sondern irgendwas ist hier völlig anders als sonst. Er liest aus dem Propheten Jesaja: Mit mir ist der Geist des Herrn, weil er mich berufen hat. Er hat mich beauftragt, den Armen die frohe Botschaft zu bringen. Den Gefangenen soll ich die Freiheit verkünden, den Blinden sagen, dass sie sehen werden und den Unterdrückten, dass sie bald von jeder Gewalt befreit sein sollen. Jetzt erlässt Gott alle Schuld. Und er gibt die Schriftrolle wieder zurück und alle gucken ihn an. Alle sind mucksmäuschenstill und merken, irgendwas ist anders. Jesus geht zurück an seinen Platz, setzt sich hin, schmunzelt in die Runde und sagt, heute hat sich diese Voraussage des Propheten erfüllt. Und die Leute sagen, bitte, das ist doch Jesus, das ist doch ein Bauhandwerker, was hat denn das mit der Voraussage des Propheten zu tun? Und trotzdem merken sie, das ist nicht einfach nur ein Unsinn, was der erzählt, sondern irgendwas ist da dran. Dann tritt dieser Jesus auf und fängt an zu lehren und erzählt Sachen, die die Leute noch nicht gehört haben. Er stellt sich zum Beispiel hin und sagt, okay, eure religiöse Tradition hat euch gesagt, liebt eure Freunde, hasst eure Feinde. Ich sage euch, das kann jeder. Fangt doch mal an, eure Feinde zu lieben. Und das Besondere daran war noch nicht mal, dass er zur Feindesliebe aufruft. Es gibt ein paar andere Leute, die das auch gemacht haben. Das Besondere ist, dass er sich ganz dreist und ganz selbstverständlich über die religiöse Tradition seiner Leute stellt. Und man hat ihm das abgenommen. Also, Jesus fasziniert. Das alleine würde ausreichen als Grund, um sich mit Jesus auseinanderzusetzen, aber das ist noch nicht das Entscheidende. Der nächste Grund. Jesus überrascht. Also, wenn man sich das Neue Testament durchliest, kann man manchmal ein bisschen Mitleid mit den Jüngern haben, den engsten Vertrauten von Jesus, mit denen er durch die Lande gezogen ist, weil die dauernd von ihm überrascht werden. Man hat immer den Eindruck, dass sie denken, jetzt wissen wir, was er als nächstes macht, jetzt kennen wir ihn, und dann macht er wieder was völlig anderes. Da kann man richtig Mitleid haben. Zum Beispiel geht Jesus mit seinen Leuten am See entlang und sie unterhalten sich und auf einmal werden sie immer ruhiger und verstummen. denn so am Ende des Weges ist das Haus eines Menschen zu erkennen, den sie nicht mögen. Wir würden heute sagen, das ist so etwas Ähnliches wie ein inoffizieller Mitarbeiter, Kollaborateur mit der damaligen Besatzungsmacht, jemand, der am Weg wohnte und den Leuten Wegeszoll abpresste, und zwar viel mehr, als er eigentlich verdiente, die damit wirtschaftlich ausbeutete, und sie wussten, sie konnten nichts gegen ihn machen, weil die Besatzungsmacht, also die Supermacht der damaligen Zeit, hinter ihm stand. Also mit dem wollten sie nichts zu schaffen haben, und sie bleiben also stehen und verstummen und fragen sich, was macht Jesus jetzt? Was macht er? Und Jesus guckt seine Leute an und sagt, wartet mal. Und da in diesem Haus von diesem inoffiziellen Mitarbeiter, da steht er, man könnte auch sagen, ein Mafioso steht da, um ihn rum seine Gehilfen, Geldzähler, Leute, die irgendwelche Sachen in Bücher schreiben, Münzen zählen, irgendwelche Akten stapeln, also rege Betriebsamkeit. Er steht da mitten in diesem Haus, um ihn rum seine Gehilfen. Jesus kommt auf das Haus zu, die Jünger stehen da, andere Leute, die das mitkriegen, stehen da und fragen sich, was macht er jetzt? Und Jesus geht auf das Haus zu und die Jünger denken sich, wahrscheinlich hält er ihm jetzt eine Moralpredigt. Und Jesus steht am Eingang des Hauses, alle sind ruhig, da steht dieser Mafioso, da stehen seine Gehilfen, da stehen die Geldsäcke und da sind die Bücher gestapelt. Jesus guckt diesen Mafioso an, der Mafioso guckt zurück und Jesus sagt, und alle gucken und warten, und Jesus sagt, komm mit, lebe mit mir, sofort. Und dieser Mensch guckt sich um, guckt seine Gehilfen an, die Geldzähler, die Geldsäcke, die Akten, guckt die Jünger an, die Leute, steht auf und kommt mit. Also, Jesus überrascht. Das alleine würde schon reichen, sich mit Jesus auseinanderzusetzen, aber das ist noch nicht das Wichtigste. Der nächste Grund, Jesus heilt. In jeder Beziehung. Das kommt ganz oft vor in den Evangelien, dass irgendwelche Leute zu ihm kommen, mit irgendwelchen Nöten, Schwierigkeiten, körperlichen, psychischen Leiden. Und Jesus sagt manchmal nur ein einziges Wort zu ihnen oder fasst sie an und sie sind heil. Das wird so erzählt, ohne begründet zu werden. Und Jesus heilt sie nicht in Anführungszeichen nur, wobei das ja schon genug wäre, körperlich und psychisch, sondern er reintegriert sie auch gesellschaftlich, dadurch, dass er sie heilt. Zum Beispiel